ich jammer auch nie. Also ich jammer künstlich, ich reg mich auch wahnsinnig gerne künstlich auf, aber nie wirklich.
Wenn ich da dastehe und mache da mit Hanteln rum irgendwie und neben mir steht halt so ein aufpumpter Typ, der ungefähr das Achtfache auf der Hantel hat wie ich, dass ich dann die nächsthöhere nehme.
Mich hat der Sport über die Emotionen gepackt, nicht über die Bewegung als solches. Mhm. Und einen Karriereplan hatte ich überhaupt niemals in meinem Leben. Auch also die beiden entscheidenden Momente kamen tatsächlich als Impulse von außen.
Ich nicht verstehe, wie jemand, der nur sein schönes Gesicht in der Handy halten kann, plötzlich Millionär ist. Genauso mag ich es da auch nicht verstehen wollen.
Ringelstädters Rendezvous. Ein Podcast aus den Bayernwerkstudios in Regensburg. Begegnungen und Gespräche, bei denen wir uns Zeit lassen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ringelstädters Rendezvous aus den Bayernwerkstudios. Und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Wir kennen uns schon wirklich lang, habe ich beim Herfahren halt überlegt, weil ich gerade in so Zeitschleifen oft bin, wie du wahrscheinlich auch. Wir kennen uns, glaube ich, tatsächlich 25 Jahre.
Wenn echt das, jetzt?
Ja, ich glaube schon.
Ich könnte mich an das erste Treffen überhaupt nicht mehr erinnern.
Ich schon, da reden wir gleich drüber. Okay. Ich weiß es noch ganz genau. Aha. Und ich begrüße dich ganz herzlich, Katrin Müller-Hohenstein.
Ah, danke schön.
Schön, dass du da bist. Bei Ringelstädters Rendezvous. Es ist ein Rendezvous. Und obwohl wir uns lange kennen, tun wir jetzt einfach mal so, als würden wir uns noch nicht kennen. Mhm. Und du stellst dich einfach mal vor. Wie würdest du dich vorstellen?
Ich bin die Katrin. Ich lebe gerne. Ich lache gerne. Ich bin naiv und unbekümmert. Und ich habe einen Dackel.
Das war's.
Ja.
Das
würdest du nicht. Und ein Kind. Das ist natürlich noch wichtiger. Aber der Dackel ist noch nicht so lang da, deswegen wird der gerade immer an erster Stelle noch genannt.
Okay, und weil wir ein Rendezvous haben, bekommst du ein Geschenk von mir.
Jetzt hat.
Und es ist, da sieht man wieder mal, was professionelles Arbeiten über die Jahre mit einem macht. Das machst du jetzt bitte gleich auf. Und du hast es quasi schon anmoderiert.
Aufregend.
In deiner Vorstellung.
Ja. Was für ein Nett. Hast du das eingepackt?
Nein.
Das Männer können nicht einpacken.
Nein,
warum
ich
eigentlich
kann überhaupt nicht einpacken. Ich weiß
wobei,
nicht,
das ist ja hier einfach, weil das ist ja nur ein Kästchen.
Aber ich könnte die Schleife schon mal nicht.
Aber du kannst doch eine Schleife binden.
Ja, aber nur am Schuh.
Oh.
Die Kathi, unsere Redakteurin, hat gesagt, für die Katrin Müller-Hohenstein weiß ich das Geschenk schon.
Ach, ist das...
Der kriegt ein Halsband, der Fiete. Fiete heißt er, oder?
Fiete.
Oh,
das ist, glaube ich, ein Stückchen zu groß.
Aber das da macht nichts, das tauschen wir um, wir haben mehrere gekauft.
Kann man noch ein paar Löcher reinmachen? Mei, ist das schön.
Süß, oder?
Das ist richtig aus Leder.
Ja, ja, hochqualitativ.
Wow.
Das ist die Leine dazu.
Super.
Da könntest du an uns denken.
Vielen Dank,
wenn du
das
magst.
Ist aber sehr, sehr süß.
Ja, herzlich willkommen, liebe Katrin.
Dankeschön.
Das können wir jetzt einfach auf die Seite stellen oder irgendwo
hin
tun.
Ja, lass mich halt mich kurz freuen.
Ja, freu dich, bitte. So. Du freust dich ja so gern, hast du ja gerade gesagt.
Ja.
Du hast schöne Begriffe gewählt für unseren Einstieg in das Gespräch. Du hast gesagt, du lebst gern, du lachst gern und du hast den Fiete. Wollen wir mit dem Fiete anfangen?
Gerne.
Und zwar, ich weiß, also nee, erstmal müssen wir klären, wo wir uns kennengelernt haben, weil ich weiß es nämlich noch.
Zack.
Und ich habe damals für TVA, für einen Regionalsender hier in Regensburg, moderiert und da wurde ein Autohaus eröffnet in Regensburg. Und da hieß es, naja, wenn du moderierst, Hannes, schon ganz gut, aber das langt irgendwie quasi nicht. Wir würden dir gern noch jemand zur Seite stellen, quasi, der es wirklich kann, in Klammern. Und dann haben wir zusammen diesen Eröffnungsabend moderiert.
Das stimmt.
Beim Autohaus Hofmann.
Das stimmt.
Ja, das ist wirklich lang her.
Waren wir beide bei einer Autohauseröffnung?
Ja, wenn das kein romantischer Start.
Ja, klar.
Ja, das weiß ich noch,
irgendwie heute. Fängt man ja an.
Und lustigerweise war ich vor nicht allzu langer Zeit am Gardasee gehockt in einem Lokal.
Mhm.
Und dann kam ein Typ, ich habe den schon noch gedacht, irgendwoher kenne ich den, aber ist lang her.
Das war der Herr Hoffmann.
Nein, das war nicht der Herr Hoffmann, aber es war ein Mitarbeiter von dem in der Marketingabteilung damals. Und der hatte auf seinem Handy
noch ein Foto
von uns beiden, von der Moderation.
Das ist doch irre.
Und das Erschreckende daran ist, du schaust immer noch so aus. Aha, und ich auf. Nicht mehr. So.
So.
jetzt Schluss mit den Schmeicheleien.
Aus.
Aus. Platz. Bleib. diese Lebensfreude, die du hast, und ich kenne dich ja lang, und immer wenn ich dich treffe, denke ich mir, boah, die Katrin, die hat so eine Lebensfreude. Woher nimmst du die? Ist das angeboren? Ist das Erziehung?
Schon. Nein, das hat mit Erziehung, glaube ich, gar nichts zu tun. Ich glaube, das hat man entweder in sich oder nicht. Ich jammer auch nie. Also ich jammer künstlich. Ich reg mich auch wahnsinnig gerne künstlich auf, aber nie wirklich. Das ist dann eher so ein Stilmittel zwischendurch mal.
Und?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass das tatsächlich genetisch ist. Meine Omi Lene, die war auch, die fand auch immer, ach Kind, guck mal, wie sie sich freuen und herrlich. Da war immer alles herrlich. Mhm. Meine Oma kam aus Nordrhein-Westfalen und hatte also auch diesen Zungenschlag natürlich, den ich sehr, sehr mag. Ich mag
das Rheinland.
Ja, ich finde es ganz toll. Und die sind ja da alle irgendwie so sehr, sehr zugänglich, ja. Und ich glaube, dass ich das tatsächlich vererbt, sowas. Meine Mutter ist auch sehr fröhlich. Ich bin fröhlich. Bei meinem Sohn arbeite ich noch dran, weil der ist manchmal so ein bisschen ein Grübler. Aber im Prinzip haben wir beide, also wenn wir zusammen sind mit Dackel, also dieses Dreiergespann, ernsthaft, Hannes, wir sind unschlagbar. Es ist so lustig. Es ist so wahnsinnig lustig.
Aber wie macht man das, wenn man durchs Leben geht? Ist das was man, also checkst du, dass man Sachen jetzt so sehen kann, also positiv, oder man könnte es eben auch negativ sehen, und entscheidest du dich dann für den positiven Blick?
Nein, das ist keine aktive Entscheidung. Okay. Aber war das Karl Valentin, der gesagt hat, wenn es regnet, habe ich gute Laune, weil wenn es nicht, nee, wie war das noch? Wie ist denn das mit dem?
Nein, das war doch das mit dem, wenn ich mich aufreg, also wenn es regnet und ich reg mich auf,
bringt's nichts, weil wenn ich mich nicht aufrege, regnet es ja trotzdem.
Genau.
Möglicherweise ist das so der tiefere Kern des Ganzen. Ich weiß nicht, ich ertappe mich oft, wie ich einfach nur grundlos mich über Dinge freue. Ich habe irgendwann mal tatsächlich aktiv beschlossen, dass ich mich über so Kleinigkeiten wie zum Beispiel der Klassiker, die Mülltüte, die unten aufreißt, kurz bevor du sie in die Tonne tust.
Ja.
Ne, eigentlich könnte ich mich maßlos aufregen, aber es bringt ja nichts, weil es liegt ja dann trotzdem noch da. So, und dann habe ich in dem Moment wirklich entschlossen, also du wirst dich nie wieder über sowas aufregen, weil es ist es nicht wert. Und seitdem bringe ich jedes Mal, wenn ich meine Mülltüte rausbringe, muss ich einmal kurz lachen, weil ich daran denke.
Ach, das ist super. Mhm. Aber was Menschen dann haben in der Situation, ist vielleicht gar nicht sich aufregen, sondern ist einfach ein Hauch von Aggression, oder? Hast du sowas gar nicht?
Aggro?
Ja.
Nee, weil ich es rauslasse. Ich bewege mich ja wahnsinnig viel. Ich glaube, dass ich da einen Haufen Energie jedes Mal loswerde und einen inneren Frieden danach habe, der mich dazu bringt, dass ich diesen Pegel gar nicht mehr erreiche. Also wenn Menschen aggressiv werden, dann steigt er mir irgendwo, ne, steigt es ja mir bis unter die Hutschnur, und irgendwann explodierst du dann. Das kommt bei mir gar nicht mehr hoch. Ich bin ganz, ganz, ganz selten aggressiv.
Ich finde, es gibt ein Wort, das mir einfällt, das zu dir total passt, zu deinem Wesen, so wie ich es wahrnehme. Das ist, du bist so aufgeräumt, finde ich.
Ja, ist ein schönes Wort.
Ist wirklich, also das fällt mir bei dir, ist das Erste, was kommt. Das gibt es nicht, dass man so aufgeräumt daherkommt immer.
Ja, aber das ist doch toll.
Aber räumst du dich auf oder bist du einfach?
Nee, ich bin so.
Wahnsinn, das ist auch schon auch ein bisschen beneidenswert.
Ja,
oder?
Aber also,
weißt du aber auch.
Das ist doch kein. Das ist mir bewusst, aber da denke ich ja nicht jeden Tag drüber nach, sondern ich bin einfach. Ja, ich lebe deswegen einfach vielleicht auch so gerne.
Bist du dankbar?
Voll. Also,
ja,
dankbar,
okay,
Demut,
das, glaube ich, ist
aber
wichtig.
Aber über jede Sekunde meines Lebens. Also ich kann immer nur sagen, dass uns irgendwann, dich ja genauso, irgendjemand auf diesem Fleckchen Erde abgeschmissen hat. Das ist der Sechser in der Lebenslotterie, Hannes. Ja. Worüber dürfen wir uns denn eigentlich beschweren?
Ja, es ist eher so, ich kann manchmal darüber verzweifeln, dass wir uns so viel beschweren. Mhm. Also dass es so eine Grundstimmung gibt von Negativität, durch die ich dann durch muss, quasi zu meiner positiven Grundhaltung.
Ja.
Das ist was mich mit zunehmendem Alter auch immer mehr beschäftigt, dass ich merke, ich bin eigentlich, also wie so ein, quasi wie so ein lustiges Kerlchen, das irgendwie in der Früh aus dem Haus geht und es denkt, es ist alles in Ordnung und dann erfahre ich quasi bis Mittag, es ist eigentlich alles scheiße.
Ja.
Bis abends muss ich mich wieder auf mein Level kriegen.
Das stimmt, irgendwie. Diese Begegnungen habe ich auch, aber ich gehe die mittlerweile sehr offensiv an. Ich habe mir zum Beispiel irgendwann mal vorgenommen, jeden Morgen, wenn ich im Englischen Garten mit meinem Hund joggen oder laufen oder was auch immer gehe, ich grüße prinzipiell jeden sehr freundlich. Mhm. Und auch wenn die, kennst die Menschen, die so auf dich zukommen und dann 10 Meter, bevor sie dich erreichen, auf den Boden schauen, weil sie auf keinen Fall irgendwie reagieren wollen auf dich.
Ja, ja.
Die ganz offensiv und ganz besonders freundlich.
Und warum glaubst, warum glaubst du, ist das so? Oder machst du dir darüber Gedanken?
Vielleicht ist es eine Unsicherheit, ich mache mir keine Gedanken drüber. Ich denke mir nur, wenn der mich dann anschaut und auch einmal freundlich Guten Morgen sagt, dann haben wir doch beide einen schönen Moment erlebt.
Ja.
So.
Ich würde gern quasi mal dein Werdegang, also jetzt weiß man, du bist die Miss Sportstudio quasi.
Das habe ich ja besonders gern.
Das magst du gar nicht, aber das hilft halt nichts, du bist es halt. aber das gibt ja einen langen Weg dorthin. Ich weiß, dass du, hast ja gerade gesagt, du bist sehr sportlich, du bist vermutlich über das eigene Sportlichsein zum Sportjournalismus gekommen, würde ich jetzt mal vermuten. Kannst du mir so einen kleinen Abriss geben, wie du zu dem Beruf überhaupt gekommen bist?
Das war eine, wie soll ich das sagen, das war schon immer der Traum. Ich habe das mit meinem Vater auch besprochen, da war ich 12 Jahre alt. Das ist auch belegt, weil ich ihm das irgendwann mal geschrieben habe, dass ich einmal das aktuelle Sportstudio moderieren werde. Das habe ich als Kind gesagt.
Mit Sendungstitel
Ich durfte aus irgendeinem Grund, durfte ich diese Sendung sehr, sehr früh schauen. Aber ohnehin ist bei uns sehr viel Sport gelaufen. Ich kann mich erinnern an Wochenenden, die ich mit meinem Vater, wir hatten so Sitzsäcke im Wohnzimmer, weißt du, so mit diesen kleinen Styroporkügelchen gefüllt. Da haben wir uns dann reingeschmissen und dann haben wir Abfahrtslauf geschaut. Abfahrtslauf der Herren. Crazy Canucks, Steve Podborski, die Meerbrüder. Und ich saß da neben meinem Vater und das war für uns, wir waren im siebten Himmel. Mein Bruder war auch da, aber den hat das nie interessiert. Wenn ich zu meiner Oma gefahren bin, nach NRW, nach Essen, dann lief da der Fernseher immer und es lief entweder Tennis oder Fußball. Und es lief Borussia Mönchengladbach, das war der Verein meiner Oma. Und ach Kind, guck mal, der Kalle Dalhaie und wie er sich freuen kann, ist das nicht schön? Und dann habe ich mir gedacht, ja guck mal, er kann sich freuen. Also mich hat der Sport über die Emotionen gepackt, nicht über die Bewegung als solches. Und deswegen habe ich meinem Vater dann irgendwann mal, als wir da wieder saßen, mitgeteilt, also das, was die da machen, das will ich auch mal machen. Und zwar genau das aktuelle Sportstudio. Ich habe jetzt erstmal alles unternommen, um da auch nicht zu landen. Ich bin zwar irgendwann in die Medien reingeraten, aber es war Radio und das war für mich das Medium schlechthin. Ich finde auch bis heute, Radio ist, das ist unerreicht. Dieses Direkte, dieses... Oh, wie sieht die denn wieder aus? Und was hat sie denn an? Und sitzt der Scheitel gerade? Was ist das Licht? Läuft die Kamera? Also da ist einfach viel zu viel außenrum.
Beim Fernsehen.
Ja, und beim Radio hast du ein Mikrofon und du hast einen Regler und dann drückst du auf On und dann funktioniert das. Und das war für mich schon eigentlich der Olymp. Also besser ging es für mich gar nicht mehr. Und ich habe dann auch die Sportsendung am Samstagnachmittag gemacht, die Fußballsendung, so oft im bayerischen Raum halt. Da haben dann die Löwen gespielt und die Bayern haben gespielt und der Club hat gespielt und der Jan hat meinetwegen auch gespielt. Also jetzt nicht in der ersten Liga, aber kam auch mal vor. So, und das hat mich total gepackt. Und dann kam irgendwann der Impuls von einem Kollegen, der gesagt hat, du schau mal da beim ZDF, da suchen die eine Frau für diese Sendung. Ruf doch da mal an. Hab ich gesagt, ja, du hast ja wohl einen Vogel. Ich habe in meinem Leben noch keine Fernsehsendung moderiert. Die haben doch nicht auf mich gewartet.
Ach, du hast vorher gar kein Fernsehen
gemacht. Nix, null, nada. Und dann hat er gesagt, na klar, und du kannst es und ruf da an. Und der hat einfach nicht aufgehört. Ich habe da nicht angerufen, aber er hat nicht aufgehört. Und dann habe ich mir gedacht, so, damit der jetzt endlich Ruhe gibt, werde ich da jetzt anrufen. Und hatte die Telefonnummer von meinem Ex-Gatten, der mal für Wetten, dass die Bücher geschrieben hat. Also der hatte eine Telefonnummer in Mainz. So,
also
die,
ZDF-Nummer.
Irgendeine. Grüß Gott. Grüß Gott habe ich nicht gesagt. Weil ich mir dachte, oh, vielleicht ist das nicht gut. So, guten Tag. ich hätte gerne mal Ihren Sportchef gesprochen. Ja, worum geht's denn? Hab ich gesagt, ja, ich habe gehört, Sie suchen eine Frau. Ah ja, Moment. Ich hatte 2 Sekunden später, hatte ich diesen Sportchef an der Leitung.
Das gibt's
ja nicht. Hallo, ich habe mich kurz vorgestellt und gesagt, ja, ich habe gehört, Sie suchen eine Frau und dachte mir, ich melde mich mal bei Ihnen. Und natürlich war die erste Frage, ja, wie viel Fernseherfahrung haben Sie denn? Und ich so, keine. Und dann habe ich gemerkt, wie es auf der anderen Seite der Leitung so ein bisschen arbeitete und wie es ihm unangenehm war. Also der wand sich so ein bisschen. Wir haben dann noch ein bisschen geredet und ich gesagt, wissen Sie was, wir machen es jetzt mal so. Ich habe ihn dann erlöst. Ich habe gesagt, jetzt machen wir es so. Wenn ich das Gefühl habe, Sie finden gar niemanden, dann würde ich mich nochmal melden.
Also echt? Von dir aus hast du dich genau. So ganz unten eingeordnet. Das ist klug.
Und dann hat er gesagt, ja, das machen wir. Und dann habe ich mich verabschiedet und dann war es das. Und dann bin ich zu meinem Kollegen hin und habe gesagt, so pass auf, Alter, ich habe da jetzt angerufen, aber es ist halt so,
damit
wie ich
ist
dachte,
der Fall erledigt quasi.
Wollen natürlich jemanden, der schon mal eine Fernsehsendung moderiert hat. Und dann ging wieder ein paar Wochen ins Land und dann stand irgendwo wieder in der Zeitung, ZDF immer noch nicht fündig geworden, da stand der Kollege wieder vor mir. Er sagte, du musst jetzt dann nochmal anrufen. Ich habe gesagt, ich rufe doch da nicht nochmal an. Ja. Habe ich aber, damit er Ruhe gibt, habe ich tatsächlich mal so ein paar Sachen zusammengesucht, die ich schon gemacht hatte. So Interview mit Uli Hoeneß und dann Reportage vom Handball. Und habe ein kurzes Anschreiben, ich weiß noch, das war maximal 5 Zeilen lang. Ich habe es ganz kurz gehalten, ich habe es leider nicht mehr. Weil mir Jahre später mein Chef gesagt hat, dass es eigentlich das Anschreiben war, was ihn so begeistert hat. Jedenfalls habe ich das losgeschickt und habe es aber nicht dem Sportchef geschickt, sondern dem Leiter des Sportstudios. Clever. Also neue Person, neue Chance. Und dann bekam ich einen Anruf ein paar Tage später, da war ich gerade mit meinem Sohn bei den Polizeipferden in München-Riem.
Frag warum mich nicht, auch immer.
Aber das werde ich nie vergessen.
Wollte vermutlich hin.
Ja. So, dann waren wir da. Dann klingelt das Telefon. Ja, Fuhrmann, guten Tag. Und ich so, oh Gott, Herr Fuhrmann, ja, hallo. Ja, er hätte also hier Post bekommen, ob wir uns nicht mal treffen wollen. Und dann bin ich nach Mainz gefahren und dann haben wir uns in irgendeinem Hinterhof, das war top secret, die ganze Geschichte, top secret, haben wir uns in irgendeinem Café, so im Hinterhof, in einem Nebenzimmer getroffen und haben da 4 Stunden gequatscht. Und dann hat er gesagt, weißt du was, wir wären erst mal per Sie. Wir machen jetzt mal ein Casting. Ich so, okay. Bin ich wieder gefahren und ein paar Tage später kam ich dann zurück und hatte ein Casting. Ich hatte einen Gast. Mhm. Also es war wie ein kleines Sportstudio, muss ich dir vorstellen. Ich sollte 2, 3 Filme ansagen und ein Interview führen. Und der Gast war?
Jetzt bin ich gespannt.
Jürgen Klopp.
Okay, das ist natürlich ein Geschenk.
Das ist Wahnsinn, oder? Der war damals,
War der zufällig da?
Nee. Also der war
in Mainz Trainer wahrscheinlich, oder?
In der Zeit Trainer in Mainz. Ja. Und der war aber auch ZDF-Experte. Und deswegen haben sie den verpflichtet. Also es war genau der Richtige, um mit dieser komischen Frau da mal eine Probesendung zu machen. Und ich habe dieses Casting gemacht, hatte einen kompletten Blackout und bin dann nach Hause gefahren und habe mir gedacht, naja, also okay. Das war es wahrscheinlich. Trotzdem hat 2 Tage später das Telefon geklingelt. Herr Fuhrmann war dran. Ich hatte gerade herzhaft in ein Knäckebrot gebissen.
Was will man, wenn du genau weißt, was du da gemacht hast?
Ich weiß da jede Sekunde noch.
Das ist echt interessant.
Und er war am Telefon und sagte, also wir machen das. Das war das Erste, was er sagte.
Also wir machen das.
Und habe ich gedacht, jetzt fahre ich rückwärts vom Stuhl. Ja, so war das.
Und du hast aber vorhin gesagt, dass du das als Kind mal formuliert hast, dass du das Sportstudio moderieren willst, aber dass du dann gar nicht quasi dahin gearbeitet hast, sondern eben Radio war für dich fein, alles wunderbar.
War vollkommen fein.
Weil du ganz eingangs gesagt hast, du tölpelst so, also vielleicht jetzt ein blödes Wort, aber so diese Unbekümmertheit oder klingt auch immer so ein bisschen nach einer, dass man keinen Karriereplan hat. Es gibt also Leute, die sind total straight in ihrem Karriereplan und wollen unbedingt das und das und versuchen, das zu erreichen. Dass du auf der einen Seite das Ziel hattest, das zu moderieren, auf der anderen Seite aber gar nicht so nachgearbeitet.
Ich weiß gar nicht, ob man das tatsächlich dann ein Ziel nennen kann. Ich habe es ja wirklich nie verfolgt.
Es war einfach nur.
Und Karriereplan hatte ich überhaupt niemals in meinem Leben. Auch also die beiden entscheidenden Momente kamen tatsächlich als Impulse von außen. Das war das erste Mal beim Radio. Da hatte ein Freund von mir von früher gesagt, du pass mal auf, da in Nürnberg machen sie ein paar kleine Radiostationen auf, das wäre doch was für dich. Und ich so, why not, versuchen wir mal. Das war der erste Moment und der zweite Moment war eben der Kollege dann später, der gesagt hat, ruf da an. Das hätte ich aus eigenem Antrieb vermutlich nie gemacht.
Was du vorhin also erzählt hast, wie du mit deinem Papa da auf diesen Sitzsäcken hockst, schönes Bild, und da Abfahrtslauf schaust, habe ich mich gewundert, dass du gesagt hast, dein erster Gedanke war quasi, diese Sendung zu moderieren und nicht der Gedanke, ich will auch so gut Skifahren.
Nee.
Das finde ich ja total.
Und soll ich dir was sagen?
Was?
Das war von Anfang an klar, dass ich im Sport als solches selber nicht reüssieren würde.
Weil
ich überhaupt nicht ehrgeizig bin.
Okay.
Also ich gehe zum Beispiel wahnsinnig gerne joggen, aber die Vorstellung, einen Marathon zu laufen, das ist das turnt mich so ab. Da habe ich keinen Bock mehr. Ich habe spätestens ab Kilometer 12 denke ich mir, oh, jetzt möchte ich ein Eis essen.
Oh, ja.
Oder ich will jetzt ins Kino. Oder irgendwas anderes machen. Ich habe einfach nicht diesen Biss, mich da
und
durchzukämpfen.
Bei den meisten kommt ja der Biss, also ich habe mich ja auch wie du, also du noch viel mehr, aber ich habe mich auch viel mit Sportlern unterhalten in meinem Leben. Und ich habe das Gefühl über die vielen Gespräche, wenn die so von ihrer Eigenmotivation reden und so weiter, das tun die ja gern, dass ich immer das Gefühl habe, naja, im Endeffekt ist es doch die Competition. Also da, ich will besser sein als.
Ja.
Weißt? Und es, weil ich,
das ist mir völlig wurscht.
Ja, eben.
Ganz ehrlich, du kannst mich darf jeder überholen.
Also das, wenn man nicht hat, dann wird man einfach kein Leistungssportler.
So ist es, genau. Also das fehlt mir natürlich auch. Also mich darf man überholen. Interessanterweise darf ich aber nicht jeden überholen, das merke ich schon. Also wenn ich mal jemanden überholt, dann kannst du aber sicher sein, dass dann von hinten nochmal eine Attacke kommt.
Echt, wie armselig auch, ne? Die Leute
nein, ich finde es goldig.
Findest du süß?
Ach, das ist doch süß. Das ist doch, ich finde überhaupt nicht schlimm. Ich finde es bloß so, ja, ich finde es so lustig, das zu beobachten.
Ich glaube, ich sage deswegen armselig, weil ich natürlich ein Mann bin und zu solchen Dingen auch neige. Natürlich, weil man denkt, das kann man jetzt nicht auf sich. Fitnessstudio, echt? Mein Liebling. Naja, ich bin ja jetzt wirklich kein Sportler. Im Sinne
aber
von einem Sportler.
Du gehst ins Fitnessstudio, naja, das überrascht mich.
Naja, ich habe halt ein Alter, dann, wo man, wenn man nichts macht, ist es halt scheiße. Klar. So, jetzt mal ganz blöd gesagt. Und lieber gehe ich da hin und mache was, weil, also erstmal habe ich spät gelernt, dass es was Gutes für den Kopf ist. Das habe ich früher nie verstanden. Und das andere ist, ich finde, ab 50, wenn du nichts machst, dann merkst du jede Woche. So, das ist nicht mehr lustig dann. Aber da habe ich merke, dass ich zum Beispiel. Dadurch, dass ich eben nicht mein Leben lang schon Sport mache und jetzt so ein richtiger Ding, dass ich, wenn ich da stehe und mache da mit Hanteln rum irgendwie und neben mir steht halt so ein aufpumpter Typ, der ungefähr das Achtfache auf der Hantel hat wie ich, dass ich dann die nächsthöhere nehme. Weil es sonst so peinlich ausschaut, weil der vielleicht noch kleiner ist als ich und irgendwie, und ich so, okay, alles klar. Also ich habe das zwar nicht als von mir aus selber habe ich keine Competition und keinen Ehrgeiz in sportlichen Dingen. Ja. Aber ich merke, sobald jemand neben mir steht, will ich halt nicht der totale Honk sein.
Ja, so, das kann ich verstehen.
So. Insofern denke ich armselig, weil ich empfinde mich in dem Moment natürlich als armselig. Ja. Weil man denkt, Alter, das wird dir nichts bringen. Der ist 10 Jahre voraus. Was willst du von dem?
Ja.
So. Wenn man diese hast du dann irgendeinen Sport in deinem Leben mehr gemacht oder ausgeführt? Also ich weiß, dass du viel läufst und viel so.
Ich habe Judo gemacht, lange,
Judo.
Viele Jahre, ja, was sehr gut war. Dafür braucht man aber eine Halle und das ist sehr aufwendig.
Muss man immer wohin gehen. Ne?
Muss man hingehen. Und ich habe dann tatsächlich, und die Geschichte ist wirklich scharf, weil ich eigentlich mein ganzes Leben immer schon vorhatte, also warum gehst du nicht einfach joggen? Und das fand ich aber, das fand ich total unsexy. Ich dachte mir, Laufen, das ist doch total doof. Und abgesehen davon habe ich damit auch kaschieren wollen, dass ich anfangs wirklich nicht besonders viel Kondition hatte. Und es gab dann diesen einen Tag, weil ich immer wieder gedacht habe, also ich muss es doch zumindest mal ausprobieren. Und da habe ich mich dann nachts...
In der Nacht? Ist laufen gegangen?
Ja, habe ich mich nachts...
So am Neonanzug.
Nein. Das war also, ich wohne in der Stadt. Und ich habe mich dann nachts rausgeschlichen, damit mich niemand sieht. Habe mir so ein paar Turnschuhe angezogen. Und ich wohne in der Nähe vom Schwabinger Krankenhaus. Und das ist ein relativ großes Areal. Und ich würde mal sagen, außenrum ist vielleicht so 2 Kilometer. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt schaust doch mal, wie weit du kommst. Und ungefähr nach 500 Metern war echt Feierabend. Ich dachte, ja,
wie alt warst du da, wenn ich fragen darf?
Arsch. Wie alt war ich denn da?
Also wann hast du angefangen zu laufen?
Ganz spät.
Spät?
Ganz spät. So mit 35.
Okay.
Ja, sowas. Genau, ich bin immer geschwommen. Also von daher, ich hatte irgendwie eine Kondition, die aber zum Schwimmen gut ist, aber nicht fürs Laufen.
Ja, was ja auch komplett gegenteilig ist.
Ich konnte kilometerweit schwimmen, aber ich konnte keinen Kilometer weit laufen. So, dann habe ich mir gedacht, das gibt's doch nicht. Bin dann also gelaufen und dann bin ich wieder ein Stück gejoggt und dann wieder gelaufen und irgendwann bin ich heim. Und am nächsten Abend habe ich gesagt, so, jetzt machen wir das gleich nochmal, Fräulein. Dann habe ich mir wieder meine Turnschuhe angezogen. Wieder raus. Du, und ich glaube, am dritten oder am vierten Abend bin ich das erste Mal um dieses Schwabinger Krankenhaus außen rum gekommen, ohne stehen zu bleiben. Das war ein so unglaublicher Moment für mich. Also ich weiß, es ist jetzt total lächerlich für Menschen, die das ihr Leben lang machen. Aber für mich war das ein ganz, ganz großer Moment, weil ab dem Moment war ich Läuferin und mich hat es nie wieder losgelassen.
Und läufst du jeden Tag? Oder?
Ja, also ich habe ja jetzt diesen Hund und der ist noch sehr klein, sehr jung und hat sehr viel Energie und dachte anfangs, oh Gott, mit Dackeljoggen, das geht ja gar nicht. Ich lasse den vorauslaufen und ich laufe ihm hinterher. Also er bestimmt das Tempo und ich laufe ihm hinterher. Und ich dachte anfangs, na, sind wir schnell fertig.
Nicht, oder? Nein. Ist aber, das ist auch lustig, dass du ausgerechnet dann auch einen Hund hast, der gern läuft, weil es gibt ja viele, die nicht
gern laufen.
Doch,
ich hatte davor einen Hund, das war ein Mischling, die war eine echte Läuferin, die war fantastisch. Mit der bin ich, ich weiß nicht, Kilometer um Kilometer gelaufen. Und dachte erst aber, mit so einem Kleinen ist es vielleicht anders, aber es ist weit gefehlt. Also der hat eine Wahnsinnsenergie. Und ich hatte immer so ein bisschen Angst, dass ich ihn möglicherweise überfordere, aber es ist eigentlich eher andersrum. Und deswegen lasse ich ihn auch eben vorauslaufen. Und nachdem wir beide morgens unser Sportprogramm brauchen, um dann einen schönen Tag zu haben, machen wir das halt morgens gleich. Ich vergebe auch gar keine Termine mehr vor 11. Der Morgen gehört uns. Und dann, kann der Tag losgehen.
Und Wetter und so Sachen?
Am allerschönsten ist so leichter Nieselregen.
Aha. Bin ich raus.
Doch.
Ja, ich.
Doch. Dann, und wenn es so ein bisschen, also du musst rausgehen, du musst ein bisschen frieren.
Oh.
Und es muss nieseln.
Nee, hör auf.
Und dann rennst du los und dann bist du, wenn du wieder zurückkommst, so richtig durchnässt. Mhm. Und dann gehst du unter die heiße Dusche. Du, das ist wie eine Explosion.
Mhm. Wahrscheinlich, ja.
Ja, das ist so.
Ich werde es nicht mehr erfahren, ja. Vermutlich. Ich habe es beim Schwimmen, kann ich das verstehen. Also ich bin jemand, der quasi am 1. Mai die Schwimmsaison eröffnet und Ende Oktober sie erst beschließt. Also
die hört bei mir ja gar nicht auf. Also ich bin ja auch eine von diesen Eisbadern.
Ach, bist du?
Ja, klar.
Echt? Also du bist aber auch schon abgehärtet irgendwie auch, ne?
Naja,
bist
also
auch
ich...
Du bist auch selten krank, gell?
Nie. Ich habe in meiner beruflichen Karriere, habe mal ein Kind bekommen, da war ich nicht da. Und dann hatte ich noch einmal eine kurze andere Geschichte. Aber ansonsten habe ich noch nie gefehlt, nee. Aber Eisbaden ist ja was, das hat mit Sport irgendwie nichts mehr zu tun. Aber
eine Freundin von mir sagt, das ist Drogenkonsum in Wahrheit.
Das kann sein.
Also es schüttet dasselbe Ding aus.
Katapultiert dich in einer Art und Weise in den Tag, das ist unvorstellbar. Also das ist schon cool. Aber ja, also man muss halt die Prioritäten entsprechend setzen. Man muss sich die Zeit für sowas nehmen.
Aber wo machst du das dann?
Daheim.
Daheim?
Mhm.
Hast du eine Eistonne?
Ich habe so ein kleines Becken und da gehe ich dann rein.
Oh.
Mhm. Man sollte das ja nicht alleine machen, aber ich halte mich dann immer gut fest, falls irgendwas sein sollte. Außerdem ist der Hund da und schaut mich an, als ob ich nicht mehr ganz richtig tick.
Naja.
Und der würde dann zur Not auch bellen, wenn irgendwas wäre.
Der würde es ja nicht machen.
Nein,
der blöd wäre der Hund
nicht. Na, der ist nicht doof. Ja, so. Ja, genau. Ich hatte übrigens noch nie einen Runner's High. Ich hatte nur einen Swimmer's High.
Das gibt's ja nicht. Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Nein.
Tatsächlich.
Ach, geh.
Doch, ich wollte das gerade fragen, weil das mich leider sich mir nicht erschließt. Mhm. Das ist, was alle Läufer immer sagen. Du musst nur weit genug laufen. Irgendwann kommt dieser Moment, wo das alles leicht wird.
Nein.
Und man fühlt sich...
Hatte ich noch nie.
Ich habe es in meinem ganzen Leben nicht gefühlt.
Aber beim Schwimmen habe ich es. Und deswegen weiß ich, was es ist. Und es ist fantastisch. Das ist das Gefühl... Du musst jetzt nie wieder aufhören. Du kannst jetzt immer weitermachen. Und wie auf Wolken. Das ist unglaublich.
Es ist praktisch wie Musik machen. Also da gibt's das ja auch, wenn man so ins Musizieren kommt, dass so der quasi dieser ganze Arbeitsspeicher, den der Kopf so zur Verfügung hat, normalerweise, dass der aussetzt und dass es einfach fließt.
Das kann sein, aber dafür war Musik für mich immer viel zu anstrengend.
Ja. Für mich ist halt Laufen zu anstrengend.
Ja.
Außerdem soll man das nicht machen, wenn man was am Rücken hat.
Laufen?
Ja.
Na, dann gehst du halt schwimmen.
So machen wir es. Mhm. Ich würde gern mit dir in diese Zeit nochmal gehen, wo du, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich 18, 19, 20 warst. Schule, aus. Jetzt geht es Richtung Beruf. Du hast gesagt, du hast in Nürnberg in einem Lokalsender angefangen zu moderieren.
Ja, aber vorher war noch ein ganz, ganz wichtiges Kapitel
nämlich
in meinem Leben. Da war ich in den USA.
Oh ja.
Da war ich in Florida. Ein Jahr bei Disney.
Ah, du hast bei
Disney. Ja, ich war so früh fertig mit der Schule. Ich bin ein sogenanntes Kann-Kind gewesen. Mhm. War also 5, als ich in die Schule gekommen bin und habe dann auch tatsächlich diese ganze Zeit ohne eine Ehrenrunde überstanden und war dann relativ früh fertig und war deswegen aber auch, also ich finde das ist eine Kinder sind in der Zeit mit der Schule fertig, wo sie selber ja noch nicht fertig sind. Ja, also wo sie dann Entscheidungen treffen sollen für die Zukunft. Wie geht's jetzt weiter? Also mir tut das manchmal richtig leid.
Mir auch.
Weil du musst ja erstmal wissen, wer bist denn du überhaupt? Und was ist deine Leidenschaft? Wo möchtest du hin?
Ja, vor allem habe ich das Gefühl, dass man sich selber und auch vom Umfeld her früher mehr Zeit gelassen hat, das rauszufinden.
Ja.
Also jetzt ist irgendwie, müssen die ja wirklich mit 15, 16, wo geht das hin? Weil dann muss das getaktet irgendwie laufen, gefälligst so.
So, jedenfalls habe ich damals gesagt, okay,
du warst dann 17 quasi.
Nein, ich war gerade 18 geworden. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, also ich fange jetzt mal gar nichts an, weil ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Und habe dann geschaut, was die Zentralstelle für Arbeitsvermittlung, die es ja gibt, vom Arbeitsamt in Frankfurt, was die so im Angebot hat. Mhm. Und dann gab es da so verschiedene Sachen, konntest im Kibbutz arbeiten, in Israel, das fand ich ganz spannend. Aber dann stand da eben auch Disney. Und ich so, wow, was ist das denn? Und habe mich dann da beworben und hatte ein Vorstellungsgespräch, eine Einladung zu einem Interview und bin dann nach München gefahren und habe mich dann da mit Menschen unterhalten. Und ein paar Wochen später kam dann ein Brief und dann hieß es ja und herzlich willkommen in der Disney Family und es geht am 12. Dezember los und wir freuen uns sehr, dass du an Bord bist. Und ich so, das ist ja jetzt mal ein Ding. Da waren wir dann so leicht.
In Los Angeles?
Nee, Florida. Der Originalpark ist ja in Florida, damals entstanden mit Disney World. Es gibt ja diese Disneyland, das ist in USA, in Kalifornien, Disney World, das ist in Florida. Und falls mal jemand sich entscheiden möchte, wo er lieber hinfahren sollte, also Florida ist the place to be.
Okay.
Weil da ist das große Schloss im Magic Kingdom, wo du durchlaufen kannst. In Los Angeles ist es nur so ganz klein. Mhm. Also es ist super. Und dann habe ich da ein Jahr gearbeitet und ich habe...
Als was dann? Als...
Epcot, das sagt dir wahrscheinlich nichts. Epcot ist ein Vergnügungspark dort. Da sind verschiedene Ländereien, also Deutschland, England,
also wie der Europa-Park.
Marokko. Genau. Und das Ziel ist, dass die Besucher das Gefühl haben, dass sie eine Weltreise machen, wenn sie einmal um eine große Lagune gehen, weil dann kommen sie in China vorbei und sie kommen in Kanada vorbei und Marokko,
und da hast du Führungen
in Frankreich.
Gemacht quasi, oder?
Nee, ich habe im deutschen Pavillon gearbeitet und habe in einem Biergarten gearbeitet und habe den Menschen dort Bratwurst und
also als Bedienung, als Oktoberfest-Bedienung. Ja.
Genau. Und lach nicht so, es war das beste Jahr meines Lebens, weil es eben auch so war, dass wir hatten nicht diese straighten also Schichten von 9 bis 17 Uhr, sondern wir haben entweder die Vormittagsschicht gearbeitet oder die Nachmittagsschicht und manchmal auch beides. Und wir konnten unseren Dienstplan so legen, dass wir gesagt haben, okay, ich arbeite jetzt mal irgendwie 10 Tage am Stück. Das, also ganz ehrlich, das war, ich hatte schon Erfahrung im Service, deswegen ist mir das nicht schwer gefallen. Also ich hätte da auch durcharbeiten können, weil ich habe um 10 angefangen und war um 3 Uhr fertig, so ungefähr. Und wenn du aber 10 Tage am Stück gearbeitet hast, dann konntest du sagen, okay, jetzt habe ich 4 Tage frei.
Okay.
Und dann bist du halt auf die Bahamas geflogen oder nach Jamaica oder bist nach Miami gefahren oder
also
sonst irgendwo hin.
Ist das die Zeit, wo du für dich, weil du gesagt hast, das war so eine wichtige, du bist gleich reingefahren und gesagt, nee, das muss noch erzählt werden.
Das ist ganz
quasi
wichtig,
weil das für
das
dich
war
so
das,
wichtig
ist. Das war das wichtigste Jahr in meinem Leben.
Und was ist da, ist es dieses, da jetzt beim, um in der Sprache zu bleiben, dass man so open-minded wird? Oder ist es Selbsterfahrung? Oder ist es Selbstständigkeit?
Nein, das war was ganz was anderes. Also ich habe einen älteren Bruder und mit dem gab es schon auch schwere Zeiten. Mhm. Also wir haben uns ziemlich gefetzt zu Hause und er ist nicht nur älter, er ist auch größer. Und ich hatte halt nie irgendwie eine Chance gegen ihn. Das heißt, ich hatte in meinem Leben noch nicht so wahnsinnig viel an meinem Selbstbewusstsein gearbeitet. Kann man das so sagen?
Ja,
also ich habe
so
mir, ich habe immer gedacht, ich bin ein bisschen doof.
Ach, das hast du von dir geglaubt sogar?
Ja.
Okay, krass.
Und dass mir eigentlich gar nicht so recht was gelingt. Und dann war ich das erste Mal auf mich allein gestellt. Und ich werde nie vergessen, meine Eltern, die haben mir, als ich losgeflogen bin, haben mir 800 Mark gegeben. Das war viel Geld damals. Mhm. Und haben gesagt, du, falls irgendwie was sein sollte, dann ist hier für dich eine Reserve. Und ich habe diese 800 Mark nie angerührt. Ich habe ganz gut verdient da, also für meine Verhältnisse,
für
dieses
Menschen,
Alter, genau. Ich habe auch was gespart und bin dann nach Hause gefahren und habe meinen Eltern die 800 Mark zurückgegeben und habe ab dem Tag von meinen Eltern nie wieder einen Cent angenommen. Das war sehr früh und das war, also das, wenn ich auf irgendwas stolz bin, ist ja, das, was damals so passiert ist. Das fand ich schon im Nachhinein richtig cool. Und dieses Jahr hat mir gezeigt, ich habe ein Zeugnis von Disney bekommen. Hannes, das war der Wahnsinn. Der letzte Satz lautete, jetzt mal übersetzt, so wie du dich hier in Epcot, also im German Pavilion präsentiert hast, steht es außer Frage, dass du in allem erfolgreich sein wirst, was du dir vornimmst.
Ja, das ist natürlich eine Ansage, mit der man nach Hause fährt
das
und
krass,
in ein
oder?
Arbeitsleben oder überhaupt in der Existenz geht, oder dass man es von außen beschieden kriegt.
Also ich bin als anderer Mensch wiedergekommen. Das habe ich auch daran gemerkt, dass ich dann wieder in Deutschland war. Und ich habe dann die Menschen von früher natürlich wieder getroffen und habe mir zwischendurch immer gedacht, mein Gott, was sind die alle komisch geworden? Warum sind die denn so komisch? Ja. Bis ich irgendwann mal darauf gekommen bin, dass möglicherweise ich mich so verändert habe. Aber jetzt nicht irgendwie schwierig, sondern also ich war auf einmal so glücklich in meinem Leben.
Ja, das
auch.
Vielleicht auch so eine, es gibt, ich würde es mal so Selbsterfindung nennen. Mhm. Ja, also nicht Selbstfindung, sondern Selbsterfindung, dass man plötzlich so eine Version von sich hat, mit der man dann weiterarbeiten kann.
Mhm. Genau.
Was man vorher das Gefühl hat, man ist so geprägt und man ist so in diesen Zwängen, natürlich auch Familie, auch finde ich so Schulabschlüsse und so. Und ab da gibt es so eine Version von sich und mit der, die kann man jetzt quasi entwickeln. Mhm. Und die gehört aber einem selber.
Mhm. Genau.
Die ist nicht mehr von außen bestimmt.
Ja, quasi. Also ich wusste auf einmal, wer ich bin.
Und dieses Selbstbestimmte, dass du dadurch wahrscheinlich, also durch echtes Selbstbewusstsein kriegt man ja auch eine Selbstbestimmtheit, die finde ich, die merkt man dir auch immer an. Du hast die hast du dir immer auch behalten, gell? Du hast keine.
Was ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe auch, wie soll ich sagen, ich habe mich nie von irgendeinem anderen Menschen in irgendeiner Form abhängig gemacht, sondern habe immer mein Ding gemacht. Und das Lustige ist, ich habe eine Eigenschaft, ich fackel bei den meisten Dingen überhaupt nicht lang. Es gibt jetzt ein kleines Beispiel, das wirklich gerade erst passiert und es ist so lustig gewesen, weil mein Sohn war da und ich habe für meinen kleinen Dackel immer noch gesucht eine Box fürs Auto, damit er sicher fahren kann. Und habe dann bei einer Freundin vor 3 Tagen oder so eine Box gesehen und die fand ich toll. Die war aber ziemlich teuer. Und dann habe ich kurz bei Kleinanzeigen geguckt, ob es die möglicherweise auch gebraucht gibt. Und es gab genau eine, genau in der Größe, die ich sie haben wollte. Und irgendwie 15 Kilometer von mir zu Hause weg. Und dann habe ich meinem Sohn gesagt, hey, guck mal hier, ich habe eine Box gefunden. Habe die innerhalb von 5 Minuten gekauft und habe die am nächsten Morgen abgeholt.
Okay.
Und stand dann mit dieser Box da und dann hat er mich angeguckt und gesagt, hey Mama, also du wackelst nicht lang, ne? Und ich so, nee, warum denn auch?
Ja.
Also es ist, bei mir können die Dinge dann sehr, 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 sehr schnell gehen. Ich bin aber da deswegen auch gleichzeitig so ein bisschen unberechenbar. Ich mache manchmal unberechenbare Dinge. Ich bin schon auch von innerhalb von einer Woche von heute auf morgen mal, habe ich mir eine sehr große Reise gebucht und bin losgefahren innerhalb von 5 Tagen, weil ich einfach die Schnauze voll hatte. Das war überhaupt nicht geplant, sondern ich dachte mir, es passt jetzt.
Ja, aber das passt ja auch zu dir, weil eins wäre ja seltsam. Zu dem, wie du dich vorhin beschrieben hast oder über was wir jetzt alles reden, du hast ja auch keine große Ängstlichkeit.
Mm-mm.
Das hilft natürlich bei solchen Sachen. Weil die meisten Menschen, glaube ich, oder viele Menschen haben eine Ängstlichkeit und dann kommt in dem Moment der Zweifel, soll ich diese Box jetzt überhaupt kaufen? So, weißt du, dann kommt ja so ein Rattenschwanz und also ich habe das genau, ich bin da ähnlich wie du, dass wenn irgendwie denken wir, ja okay, wenn das jetzt ist, dann mache ich das halt. Ich glaube es aber auch, es gibt ja auch die einen denken es, die anderen fühlen es. So, also es ist das berühmte Bauchgefühl, wenn das jetzt einfach auch stimmt, also auch so Entscheidungen im Berufsleben und so, habe ich auch immer, denke ich mir manchmal, boah, das hätte ich mir vielleicht auch mal, hätte man sich auch überlegen können, so ein paar Mal. Aber ich habe immer, entweder war es, hat sich's angefühlt, dann habe ich es gemacht und mit allen Konsequenzen, oder es hat sich nicht angefühlt, dann bin ich auch da nicht hingegangen. Also,
siehst du, du bist genauso naiv und unbekümmert. Immer wenn ich sage, ich bin naiv und unbekümmert, dann verstehen die Menschen nicht, was ich meine damit. Aber genau das ist es.
Mhm.
Also dieses mit einem soliden Grundvertrauen einfach in den Tag zu starten, Dinge dann auch zu machen, ohne zu lange es zu zergrübeln und drüber nachzudenken, weil man einfach durch diese Unbekümmertheit, ich habe mich im Nachhinein oft gefragt, Habe ich eigentlich gesagt, dass ich dieses Sportstudio moderieren möchte? Oder war das der Kollege, ja, der gesagt hat, mach das jetzt?
Okay, ja, verstehe.
Also eigentlich habe ich diese Entscheidung nie selber gefällt. Aber es ist mir abgenommen worden und ich bin da mit einer gewissen Unbekümmertheit reingegangen, weil anders hätte es auch nicht funktioniert, mhm. Hannes. Wenn ich vorher gewusst hätte, was das für Konsequenzen hat, was da hinten dran hängt, hätte ich es möglicherweise nicht gemacht.
Ja, und du warst ja vor allem, das war ja wirklich, wenn ich jetzt mich nicht ganz täusche, aber zumindest in so einem exponierten Format im Sport warst du ja auch wirklich die erste Frau.
Nee, es gab damals die Monika Lierhaus noch, die ganz tragische Geschichte mit ihrer misslungenen OP hatte. Ja, aber es ist.
Aber trotzdem, das ist
es
ja.
Es ist, wenn du eine der ersten bist, dann ist das nicht schön übrigens. Das haben wir jetzt gerade erlebt bei der Trainerin da von Union Berlin,
ja,
was die da für ein Bohai veranstaltet haben.
Das kann man sich gar
nicht vorstellen. Mit einem Live-Ticker vom ersten Training, da fragst du dich doch, haben die noch alle Tassen im Schrank? Ja. Geht's denn noch? Es ist tatsächlich, wir haben 2026, aber es ist noch so. Es ist schade, es hat mir für sie auch leid getan, weil es natürlich um die eigentliche Sache bei ihr gar nicht ging, sondern einfach nur, was will die denn jetzt da?
Ja, oder ich finde auch, eine Form von Gleichberechtigung ist ja, dass man es eben auch nicht höher hängt als bei jedem anderen.
Ja.
Wie du schon sagst, mit dem Live-Ticker. Ich fand das total gaga, dass man jetzt anfängt, die eben dann doch wieder so zu tun, jetzt ist es endlich normal und verhält sich genau unnormal dann.
Ja.
Also wo du denkst, was ist es? Ist es jetzt normal oder ist es nicht normal?
Ja.
Aber jetzt leben wir ja auch in dieser Zeit, wo alles kommentiert wird. Also wie du, das ist vorhin mal in so einem Nebensatz gesagt, jeder Pullover, jedes Kleid, das du trägst, als Frau bist du ja komplett durchkommentiert, die ganze Zeit.
Mhm.
Hast du dich jemals da eingeklinkt in diese Diskussion quasi um deine Person?
Nein.
Oder hast du das immer von dir ferngehalten, dich nicht zu stören in deiner Unbekümmertheit?
Ich sag dir jetzt eigentlich, ich bin weder auf Social Media, sondern auch nicht sonst irgendwo unterwegs, weil das ist nicht mein Ton.
Mhm.
Es gibt ja Menschen, die sagen, gerade dann sollte man da mitmachen, um es nicht den Gruppen zu überlassen, die das möglicherweise auch missbrauchen.
Einfach die Grundenergie bräuchte eigentlich dazu ein Gegengewicht.
Ja.
Also es war ja,
ja.
Ich finde, es war so ein kleiner Einschnitt zu Facebook, wo irgendwie jeder irgendwie sein Häufchen setzt, quasi.
Ja.
So Instagram kam, weil es war einfach freundlicher und natürlich wurde das natürlich auch binnen kürzester Zeit von Selbstdarstellung und Herabsetzung des anderen, sage ich jetzt mal, infiltriert so.
Ja.
Und trotzdem kriegst du es ja mit, oder?
Nee.
Du kriegst ja gar nicht
gar
mit.
Gar nichts. Also okay. Ich arbeite damit, na klar, weil viel eben auch auf Social Media stattfindet. Ne? Also
aber du
wenn die Nationalmannschaft ein Länderspiel hat, dann wird die Aufstellung, die über ehemals Twitter oder Ex rausgegeben, klar, muss ich ja mitbekommen. Also ich bin da schon, aber eben nicht selber als Person, weil ganz ehrlich, was ich da so sehe, Hannes, das ist ja von einer sagenhaften Dämlichkeit, dass Menschen sich den ganzen Tag da so angucken können. Nicht alles, um Gottes Willen. Da gibt's auch, es gibt sicher auch coole Sachen. Aber es ist ja Wahnsinn. Ich habe das letzte Mal, dass mir das so aufgefallen ist, das war bei Olympia in Paris. Da bin ich zu unserem Studio gefahren mit der U-Bahn und da war es sehr voll und ich hatte gar keine andere Chance, als den fünf Menschen, die um mich rumstanden und alle ihr Handy vor der Nase hatten. Da kannst du ja gar nicht vorbeigucken. Ja. Aber was die sich alles angeschaut haben,
Wahnsinn.
Das ist doch entsetzlich.
Ja, ich war
das
gestern,
ist doch entsetzlich.
Ich war gestern in München in einem Café, guckt im schönsten Sonnenschein draußen und neben mir war so eine Gruppe von, würde man sagen, Mitte, Ende 20 Männern mit so ganz engen Hosen und keine Socken und so Halbschuhe, wo ich mir dachte, boah krass, das ist auch echt, es fällt mir schwer, das nicht zu kommentieren.
Mhm.
Und die haben alle in ihr Handy geschaut und ungelogen, ich habe es mir dann echt aufgeschrieben, weil ich mir dachte, ich muss da mal drüber nachdenken. Es waren vier Themen in diesen Handys drin. Das eine war, ging es um teure Uhren, der war 25. Wo ich mir dachte, der ständig Uhren über 40.000 Euro, wie die steigen im Kurs, hat der eins nach dem anderen über Social Media verlinkt, irgendwann habe ich es angeschaut. Der zweite war beim Thema Luxusautos. Der dritte war beim Thema Frauen. Das waren irgendwelche aufgeblasenen Girls quasi. Und der vierte war so hektisch, dass der gar nichts mehr angeschaut hat, sondern der hat nur eins weiter, weil sein Reiz nicht dabei war. Also er hat quasi, er wurde noch nicht gefunden vom Algorithmus in dem Moment, was ihn denn jetzt gerade überhaupt interessieren könnte. Und die saßen da zu viert, vor ihnen stand die Pizza, die wurde kalt. Und ich habe mir gedacht, eigentlich sollst du jetzt einfach jedem einfach eine auf den Hinterkopf hauen und sagen, hallo, you are alive.
Ja, nee, also also ich sag mal so, jede Minute, die sie sich mit dem Leben oder irgendetwas anderem befassen, ist halt dann die Minute, die ihnen am Ende für sich selber fehlt. Weißt du?
Ja, klar.
So.
Ja, und auch Begegnung, ich fand das so krass, dass die zu viert, also ich meine, dann denke ich mir wieder, gut, wenn ich mit vier Kumpels früher irgendwo gesessen bin, dann haben wir halt Bier getrunken und blöd dahergeredet. War wahrscheinlich jetzt auch nicht vom Niveau her.
Aber wenigstens
her.
Lustig.
Aber es war wenigstens lustig, genau.
Ja,
es war
ja, und du hast miteinander lustig. Gesprochen.
Genau.
Ja.
Ich würde gern noch über diesen Zimmer fast automatisch dahin gekommen, weil wir nun mal in anderen Zeiten leben, als das noch vor 10 Jahren sich angefühlt hat, finde ich zumindest. Jetzt haben wir diese Sportwelt. Es gibt gerade im ZDF, in der Sportstudio Mediathek, eine Doku, die ich mir angeschaut habe die Tage, über dieses Milliardengeschäft Fußball. Und wie diese europäischen Clubs jetzt irgendwie so aufgekauft werden und wie das alles ist. Und da kam am Anfang ein Interview mit ausgerechnet Sepp Blatter, der ja das Ganze, sag jetzt mal in meiner Sprache, angerichtet hat, indem er diese FIFA und alles so groß
macht. Der davon heute aber gar nichts mehr wissen
genau,
will.
Genau, und der jetzt so da hockt mit seinen knapp 90 und sagt, also jetzt müssen wir aber aufpassen, das geht völlig in die falsche Richtung.
Mhm.
Jetzt hast du ja diese ganze Zeit miterlebt, quasi von dem, wo das noch, wo, sagen wir, Fußball noch wirklich in erster Linie Männer, Freizeitvergnügen, Stadion gehen war, mit Fernsehübertragungen der wichtigen Spiele, sage ich mal. Und,
per Telefon.
Mal, genau. Und sage ich mal, die klassische Samstagnachmittag Bundesliga.
Mhm.
So. Und jetzt, heute haben wir eine WM in Katar, wir haben eine WM mit, glaube ich, jetzt 48 Ländern, oder? Bei der WM.
Mit weit über 100 Spielen zumindest. Ich habe gar nicht geguckt, weil wir haben ja nicht alle.
Mhm.
Aber wir haben immerhin die mit der deutschen Mannschaft und das reicht mir dann auch.
Aber wie dein unbekümmertes Wesen könnte ja jetzt durch die Welt gehen und sagen, naja, das ist halt der Lauf der Dinge, jetzt sind wir halt da.
Mhm.
Ich setze mein Strahlen und mein Wesen ein, damit wir das freundlich vermittelt kriegen. Mhm. Die Menschen sind immer noch die gleichen. Sportler bleibt der Sportler, ein Trainer bleibt der Trainer. So, das könnte man so machen. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass du damit schon, also in den Begegnungen, die wir hatten, so die letzten Jahre, gemerkt so, irgendwie haderst du schon damit.
Also es ist ja prinzipiell so, dass wir alle seit Jahren eigentlich schon damit rechnen, dass diese Blase irgendwann mal platzt.
Diese Überfinanzierung oder dieses Haufen Geld.
Genau, irgendwann ist, das ist einfach Ende Gelände, dass da die Decke erreicht ist. Aber es geht eben doch immer noch was. Und das, ich stehe da so ein bisschen staunend davor und denke mir, okay, wie soll ich das jetzt formulieren? Ich liebe diesen Sport nach wie vor. Ich kann mir ein schönes Tor, kann ich mir 300 Mal am Stück angucken, weil ich es einfach fantastisch finde. Aber was da außenrum passiert, also da bräuchten wir jetzt auch wirklich viel länger Zeit noch, weil so das kann ich ja in deiner ganzen Einzigartigkeit überhaupt nicht mehr in drei Sätze fassen.
Ja.
Ich finde es aber witzig, welche Preise aufgerufen werden. Ich finde es unverschämt, wie sie die Fans zur Kasse bitten, wenn es allein um die Frage geht, wie komme ich eigentlich zum Stadion und zurück. Das ist schon alles irre.
Ich frage mich das halt auch immer bei so vielen anderen Sachen ja auch. Geht's nur über den Weg, dass es halt irgendwann doch explodiert oder implodiert oder geht es automatisch zurück?
Das ist eine gute Frage.
Weil einfach die Kohle nicht mehr da ist?
Naja, ich sag mal so, die Tatsache, dass das nach wie vor so funktioniert, liegt ja ausschließlich an uns.
Ja klar, dass wir es schauen.
Also wenn von uns keiner mehr zuschaut, dann ist der Fußball tot.
Mhm.
Aber es wird immer Menschen geben, also das ist jetzt die Frage, die sich das anschauen. Ich kenne, es gibt genügend, die ich kenne, die sagen, also Freunde, wenn ich 5 Decoder brauche und 5 Abos, um einen kompletten Bundesliga-Spieltag zu sehen, dann bin ich raus.
Also, heute im Stadion.
Genau.
Ja. Ich habe alles, nichts gemacht mehr.
Also die gehen langsam weg. Die Geschichte ist aber die, dass du ja noch Märkte hast, die noch lange nicht erobert sind.
Ja, ja, klar.
Dann sagen die halt irgendwann, wisst ihr was, liebe Fans in Deutschland, ihr interessiert uns eigentlich gar nicht mehr. Wir gehen jetzt mit unserem Produkt nach Asien. Ja. China, die finden uns ganz dufte da drüben. Also das ist noch längst nicht ausgereizt. Und deswegen ist es auch die Frage, ob diese Blase demnächst mal platt, sie steht.
Oder sich nur verschiebt.
Genau. Die verschiebt sich möglicherweise. Ich finde also, ich kann nur sagen, jetzt auch zu dieser WM, dass ich bin in dem Moment, wo wir das übertragen, wir lassen kein Thema aus, ganz sicher nicht. Also wir berichten schon umfangreich auch um das, was um den Fußball herum passiert. Aber ich bin in dem Moment ohnehin, also dafür bin ich zu sehr Sportlerin, bin ich Team Joshua Kimmich. Weißt du, das ist ein junger, hochbegabter Fußballer. Und der träumt davon, ein großes Turnier zu gewinnen. Und das gönne ich ihm natürlich von ganzem Herzen. Deswegen, außerdem könnte ich dann auch diesem Job gar nicht mehr arbeiten, Hannes. Nee, ich kann mich doch da nicht hinsetzen und sagen, herzlich willkommen zur Fußball-Weltmeisterschaft im ZDF. Das ist übrigens alles total scheiße hier.
Ich meine gar nicht, dass es scheiße ist. Weil ich glaube, jeder, der irgendwie reflektiert und gleichzeitig Sportfan ist, hat in sich diesen Konflikt.
Voll.
Und ich glaube, wir müssen ihn einfach nur zulassen, dass es ihn gibt.
Ja, so. Es gibt ihn.
Genau, es gibt ihn. Und ich merke einfach immer mehr, dass mir ein schönes Fußball ist jetzt gerade in der Saison, ist es jetzt wirklich mal der Wahnsinn. Also ich bin ja kein Bayern-Fan, wir sind ja beide Clubfans, aber.
Aber es ist so schön, wir haben die Klasse gehalten.
Ja, wunderbar, vor dem dritten letzten Spiel auch schon. Wunderbar, wer hätte das gedacht? Jetzt ist schon soweit, dass man immer froh ist, dass die zweite Liga gehalten wird.
Ich will doch nur meine Ruhe haben, Hannes.
Ich doch auch. So. Ich mag Miro Klose so gern, ich wünsche, dass der immer bleibt.
Ich auch.
Aber also das zum Beispiel, was jetzt Bayern für einen Fußball spielt, so und so Spieler wie ein Ulisse oder so. Das ist einfach der Wahnsinn. Also ich kann mich daran, an einem schönen Fußballspiel kann ich mich immer noch ergötzen und merke aber, dass ich mir so ganz heimlich, still und leise andere Sportarten mittlerweile mehr suche für meine unbekümmerte Begeisterung, weil mich dieser Rattenschwanz beim Fußball so nervt.
Ja, deswegen bin ich so bei Olympia, weißt du?
Ja, genau. Und ich habe zum Beispiel festgestellt, dass mir diese Paris-Olympischen Spiele, dass mich die richtig glücklich gemacht haben. Ich habe Sachen angeschaut, die ich echt toll fand. Und diese Atmosphäre da in Paris, die fand ich wahnsinnig toll, dass es in der Stadt war. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ich zum Beispiel beim Skifahren wieder viel mehr bin, als ich die letzten Jahre war. So, ich finde, weil ich auch viele Skifahrer oder überhaupt Wintersportler kennengelernt habe und mir so denke, boah, ihr seid, oder gerade der Johannes Lochner, weil du ihn vorhin gesagt hast, so Typen, wo du sagst, hey, die sind so normale, coole Typen und haben eben nicht ausgesorgt am Ende der Karriere, sondern die müssen alle irgendwie schauen, wie das weitergeht. Und irgendwie ist mir das langsam einfach sympathischer. So, da, einfach
ja.
So.
Ja, bin ich bei dir.
Ich glaube, es ist weil dieser Hype, das ist ja nicht nur der Fußball, das ist ja alles. So, diese ganze, eben genauso wie ich nicht verstehe, wie jemand, der nur sein schönes Gesicht in der Handy halten kann, plötzlich Millionär ist, genauso mag ich es da auch nicht verstehen wollen. Ich will einfach, dass ich das spüre, dass das jemand mit Leidenschaft und Ding macht. Und wenn er Bobfahrer ist, dann ist er halt Bobfahrer.
Bobfahren ist doch super.
Ja, super, aber ich meine eben, dass es so ein. Ach, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen. Es ist so eine Leidenschaft fürs Handwerk, würde ich fast sagen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich mag einfach, je älter ich werde, mag ich so
das
Typen,
ist halt
die
echt.
So echt sind. Echt.
Ja, das ist echt, ja.
Du bist auch immer so echt in deiner Arbeit, finde ich.
Findest
du? Ja, finde ich schon. Also ich habe ja viele Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne persönlich, und wenn sie im Fernsehen dann in Formaten sind, denke ich mir, ein bisschen schade, weil ich würde gern die echte oder den echten sehen, der wird mir viel besser gefallen, aber du bist halt formatiert so. Aber das hast du nie. Du bist einfach immer, finde ich, die Katrin. Die
ja, anders kann ich es nicht.
Ja, ja, aber ja. Eh super. Toll.
So.
Jetzt haben wir es eigentlich, oder? Haben wir noch was? Hast du noch einen Wunsch?
Das weiß ich nicht, habe ich noch einen Wunsch?
Nee. Du kannst mich ja noch was fragen.
Ich möchte einfach nur, dass die Menschen bitte wieder netter zueinander sind.
Bitte, ja.
Das wünsche ich mir. Machst du das auch manchmal so ganz offensiv? Bist du auch eine? Ich kann dir noch kurz ein.
Ich kann dir was zeigen.
Ein Abenteuer von mir kann ich dir noch kurz. Freundlich geht auch, ja. Ich habe tatsächlich. Ich finde das das ist eine schöne Geschichte, weil sie so gut funktioniert hat. Das muss ich noch kurz erzählen.
Ja, bitte.
Und zwar gibt es einen Supermarkt in München, da gehe ich immer einkaufen. Und da habe ich vor vielen Jahren an einer Kasse eine Kassiererin beobachtet, die so ganz unglücklich war. Und dann habe ich gesehen, wie die Menschen mit der umgegangen sind. Und dann ist die da angeschnauzt worden. Und da habe ich mir gedacht, das macht da wirklich keinen Spaß, da zu arbeiten. Ne? Und dann habe ich mir mal irgendwann vorgenommen, weißt du was, jetzt stellst du dich mal jeden Tag bei der an. Und das habe ich dann gemacht, habe mich bei der angestellt und habe dann jedes Mal, wenn ich dran war, habe ich versucht, noch so 2-3 nette Worte mit ihr zu wechseln. Und mittlerweile halt mir jedes Mal einen kurzen Ratsch zumindest, also wenn da keine lange Schlange ist, und sie schaut dann immer ganz glücklich und lacht auch hin und wieder mal. Und zu Weihnachten kriegt sie einen Schoko-Nikolaus und zu Ostern kriegt sie einen Schoko-Osterhasen von mir. Und das möchte ich doch bitte allen empfehlen. Ja. Macht das doch auch mal. Und dann, wenn jeder nur zu einem anderen freundlich ist, dann sind wir alle glücklich.
Vielen Dank, Katrin. Danke für den Besuch und danke für dieses besser geht's nicht Schlusswort. Katrin Müller-Hohenstein.
Dankeschön.